NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Im Studio begrüßt Sie Michael Hollenbach. Und mit diesen Themen befassen wir uns in den kommenden 25 Minuten. Nach dem Papstbesuch beim Weltkirchenrat in Genf. Ein Gespräch mit dem evangelischen Landesbischof und Katholikerbeauftragten der Lutheraner Karl-Hinrich Manske über die Zukunft der Ökumene. Wärmender Mantel statt nasser Lappen. Römisch-katholische und russisch-orthodoxe Bischöfe diskutieren im Kloster Marienrode über Mission. Außerdem Pfarrberuf 2030. Vom Solisten zum Teamplayer. Und der Wächter des Vulkans. Ein Priester bewacht den Gunung Agung auf Bali. Der ÖRK, der Weltkirchenrat in Genf, dem rund 350 christliche Kirchen angehören, feiert in diesen Tagen seinen 70. Geburtstag. Der Ehrengast kam am Donnerstag nach Genf. Papst Franziskus besuchte als erstes katholisches Oberhaupt seit mehr als 3 Jahrzehnten den Weltkirchenrat. Vor der Sendung habe ich mit Karl-Hinrich Manske gesprochen. Er ist evangelischer Landesbischof von Schaumburg-Lippe und der Katholikerbeauftragte der VELKD, der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. Ich habe ihn gefragt, wie er den Besuch des Papstes beim ÖRK einstuft.
Das 70-jährige Jubiläum zum Anlass zu nehmen, den Ökumenischen Rat wieder zu besuchen von Seiten des Vatikan, ist ein großer Schritt und er passt zu den ökumenischen Impulsen, die Papst Franziskus insgesamt gegeben hat. Er hat dort klar betont, es gibt einen gemeinsamen Weg in der Ökumene. Und demgegenüber hat er gesagt, gibt es Tendenzen in der Lehre zu beharren? Er hat auch von Beton gesprochen und er hofft darauf, dass diese großen ökumenischen Gemeinsamkeiten die Differenzen in der Lehre auch alsbald überwinden helfen.
Herr Manske, in den ökumenischen Beziehungen zwischen Protestanten und Katholiken ist ja immer viel von Impulsen, von Signalen die Rede, von Überwindung des Lagerdenkens. Aber im Konkreten hapert es dann doch. Jüngstes Beispiel vielleicht dieses Wirrwarr zwischen den deutschen Bischöfen und dem Vatikan, wenn es um die Möglichkeiten geht, dass Protestanten eines katholischen Ehepartners an der Eucharistiefeier teilnehmen. Reagieren die Protestanten bei diesem Hin und Her zwischen Bischofskonferenz und Rom nicht etwas irritiert und vielleicht auch enttäuscht?
Natürlich ist das aus der deutschen Perspektive erst einmal enttäuschend, dass das Ansinnen der Mehrheit der deutschen Bischofskonferenz an der Stelle zu einer Lösung zu kommen, nach ja vorhergegangenen 2 Versuchen vor vielen Jahren schon, die gescheitert sind, also die Einladung in besonderen Fällen an die evangelischen Partner in einer Ehe zur Eucharistie. Es ist enttäuschend, dass das nicht gelungen ist.
Der Papst hat ja jetzt auf der Rückreise von Genf erklärt, es sei eben das Kirchenrecht, die Bischofskonferenz an sich dürfe diese Fragen nicht entscheiden, sondern es obliege sozusagen dem Ortsbischof, darüber eine Entscheidung zu treffen. Ist das vatikanische Spitzfindigkeit?
Ich glaube nicht. Ich halte es für ein Missverständnis in vielen deutschen Reaktionen auf den Brief des Präfekten der Glaubenskongregation, die Handreichung nicht zur Veröffentlichung, einen Schritt zurückzusehen und nach dem Motto, Rom will doch wieder alles entscheiden, obwohl Papst Franziskus in vielen Veröffentlichungen Amoris Laetitia zuletzt gesagt hat, ich will den pastoralen Dingen eine Selbstverantwortung der regionalen Diözesen und Kirchen. Das ist ein Missverständnis, als ginge er hier doch wieder von seiner Linie zurück. Man muss den Brief von Präfekten Ladaria, des Präfekten der Glaubenskongregation, glaube ich, sehr aufmerksam lesen. Das ist auch eine Aufgabe für die Deutsche Bischofskonferenz. Denn in dem Brief gibt es Hinweise, wir nehmen das Thema jetzt so weg, weil ihr untereinander zerstritten seid. Wenn die Deutsche Bischofskonferenz sehr einig in der Sache wäre, dann hätte das eine ganz andere Perspektive gehabt. Und in dem Brief von Erzbischof Ladaria, der jetzt zum Kardinal ernannt worden ist, steht auch deutlich drin, die Verantwortung des Diözesanbischofs bleibt, in pastoralen Fragen entscheiden zu können. Also wenn man den Brief aufmerksam liest, ist es kein Schritt zurück in der Ökumene, sondern es gibt Gründe, in der Uneinigkeit zum Beispiel im deutschen Episkopat, die Papst Franziskus veranlasst haben, das Thema nicht in die Sackgasse laufen zu lassen, sondern eher den Horizont zu weiten.
Aber bedeutet das dann nicht zum Beispiel, dass in Osnabrück es künftig erlaubt sein könnte, in Köln dann nicht?
Möglicherweise ist daran gedacht, dass in der Tat die Bischöfe in Deutschland auch behutsam unterschiedliche Wege gehen können. Was man sich in Norddeutschland zutrauen kann, ohne für Irritation zu sorgen, ist möglicherweise in Süddeutschland so nicht zu machen. Also nutzt die Vielfältigkeit auch im Katholizismus, so verstehe ich den Papst und so verstehe ich auch den Präfekten der Glaubenskongregation, nutzt die Vielfalt im Katholizismus, um im ökumenischen Geist voranzugehen. Ich kann mir das vorstellen, dass einige Bischöfe auch in Norddeutschland diesen Weg gehen können. Und wir Evangelischen werden das sehr behutsam und im ökumenischen Geist auch begleiten.
Sie waren ja Anfang Juni in Rom im Vatikan zu Gesprächen, haben den Papst auch erlebt. Wie schätzen Sie das ein? Also wie ehrlich sind seine Ambitionen in Sachen Ökumene, beziehungsweise wie stark wird er vielleicht auch eingebunden von konservativen Teilen des katholischen Klerus?
Natürlich steht der Weg des Papstes auch in der Kritik im weltweiten Katholizismus. Das ist gar keine Frage und daraus macht er auch kein Hehl. Ich glaube, dass er an manchen Stellen ungeduldig ist, dass die Lehrfragen, auch jetzt in Fragen der Abendmahlsteilhabe von evangelischen Ehepartnern bei der Eucharistie, da ist er ungeduldig, dass Lehrfragen so hochgezogen werden, jetzt wieder auch aus dem deutschen Episkopat und damit die pastoralen Fragen, die er nach vorne gestellt sehen möchte, wieder nach hinten rücken. Ich sehe bei ihm eine große Ungeduld und an mancher Stelle auch so etwas wie heiligen Zorn.
Der Katholikerbeauftragte der lutherischen Kirchen, der Schaumburger Bischof Karl-Hinrich Manske, über die evangelisch-katholischen Beziehungen. Und wir bleiben beim Thema Beziehungen. Diesmal geht es um die zwischen der römisch-katholischen und der russisch-orthodoxen Kirche. 1986 trafen sich erstmals Bischöfe dieser beiden Konfessionen zum offiziellen Dialog. Spannungen zwischen den Kirchen sorgten dafür, dass 1998 der Gesprächsfaden abriss. 11 Jahre dauerte die Unterbrechung. Seit 2009 gibt es wieder Treffen im Zweijahresrhythmus, abwechselnd in Deutschland und Russland. In dieser Woche tagten die Delegationen nun im Kloster Marienrode in Hildesheim. Das Thema Mission in der heutigen Gesellschaft. Brigitte Lehnhoff hat mit Teilnehmern gesprochen.
Wenn leitende Geistliche der russischen orthodoxen Kirche über die Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sprechen, benutzen sie gerne die Formel von der religiösen Wiedergeburt. 1988 habe es noch 20 Klöster gegeben, mittlerweile weit über 900. Jeden Tag werde irgendwo in Russland eine neue Kirche geweiht. Und etwa 80% der Russen würden sich zur Orthodoxie bekennen. Diese Zahl dürfte realistisch sein. Die Selbstzuschreibung russisch-orthodox ersetzt allerdings vor allem verloren gegangene Identität. Sie sagt nichts aus über gelebte Religiosität. Mission ist also für die russische orthodoxe Kirche ein großes Thema.
Wir verstehen unsere Mission nach innen als sehr wichtige Aufgabe, die hier in Deutschland und im Westen als Evangelisierung bezeichnet wird.
Sagt Jewgeni Pilipenko, theologischer Lehrer am Doktorandenkolleg des Moskauer Patriarchats.
Die westliche Gesellschaft ist so individualistisch geprägt und man lässt sich einfach nie so evangelisieren oder noch schlimmer missionieren. Und bei uns ist so eine terra incognita nach der Sowjetzeit. Und die Menschen sind sehr interessiert nach dem Glauben, nach der Liturgie, nach der Mystik, nach unserer Tradition.
Die Hoffnung, in Ostdeutschland würde sich nach der Wende ähnliches religiöses Interesse entwickeln, hat sich als Illusion erwiesen. Auch in den westdeutschen Bistümern und Landeskirchen verlieren die christlichen Kirchen an Akzeptanz. Das Thema Mission steht also auch bei den deutschen Bischöfen ganz oben auf der Tagesordnung. Zumal Papst Franziskus zu Pfingsten erneut dazu aufrief, das Evangelium allen zu bringen. Das bedarf allerdings eines neuen Stils, meint der Magdeburger Bischof Gerhard Feige, Leiter der deutschen Delegation und Vorsitzender der Ökumenikommission der Deutschen Bischofskonferenz.
Da sind die Russen und wir uns auch einig, dass wir zunächst einmal mit Achtung und Liebe den Menschen begegnen müssen, sie verstehen müssen in ihrer Situation. Und dass wir erst auf dieser Grundlage konkreter die Botschaft des Evangeliums einbringen können. Ich möchte es plakativ mal sagen, man kann die Wahrheit, von der man überzeugt ist, anderen nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren schlagen, sondern müsste sie wie einen wärmenden Mantel hinhalten, dass der andere hineinschlüpfen kann. Und wir müssen sie erst einmal verstehen. Also wir können nicht Antworten auf Fragen geben, die andere nicht mehr haben.
Eine zeitgemäße Theologie der Mission war zentraler Diskussionspunkt auf dem deutsch-russischen Dialogtreffen im Kloster Marienrode bei Hildesheim. Allerdings gehen die beiden Kirchen mit sehr unterschiedlichem Selbstbewusstsein an diese Aufgabe. Das wird deutlich, wenn man nachfragt, ob ein Streit über ökumenische Kommunion, wie er gerade in Deutschland die Gemüter bewegt, auch in Russland denkbar wäre.
Das Thema ist eigentlich faktisch verboten sozusagen, weil man meint, dass nur die richtige Kirche ist, die orthodoxe Kirche, und man muss erstmal alle sozusagen für die eigene Kirche, für den eigenen Glauben, für den richtigen orthodoxen Glauben gewinnen. Oder klären, ob die andere Kirche denselben Glauben bekennt. Nur dann kann die Frage gestellt werden, ob wir gemeinsam zur Eucharistie gehen dürfen.
Es gibt also noch dicke Bretter zu bohren im ökumenischen deutsch-russischen Dialog. Gleich in der kommenden Woche geht es weiter. Dann trifft sich der Arbeitskreis Kirchen des Petersburger Dialogs in Wittenberg und diskutiert über Grundprinzipien der Sozialethik. Und im Juli wird Papst Franziskus im süditalienischen Bari Patriarchen der Ostkirchen treffen. Ob auch der Moskauer Patriarch Kirill dabei sein wird, ist noch nicht bekannt.
Ein Beitrag von Brigitte Lehnhoff. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Anlässlich des Weltflüchtlingstags am Mittwoch hat die evangelische Kirche in Deutschland die EU-Flüchtlingspolitik kritisiert. In der politischen Debatte gäbe es kaum mehr Stimmen, die Schutz für diejenigen forderten, die dort, wo sie zu Hause sind, nicht bleiben könnten, sagte der Migrationsbeauftragte der EKD, Manfred Rekowski. Fluchtursachen müssten bekämpft und eine moderne Einwanderungspolitik eingerichtet werden. Die EU lagere Verantwortung systematisch aus und bezahle andere Staaten dafür, Schutzsuchende von Europa fernzuhalten, kritisierte der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland. Das Arbeitsdokument für die im Herbst im Vatikan geplante Bischofssynode über Jugend und Kirche gesteht Mängel im Umgang mit jungen Menschen ein. Ortskirchen hätten vielfach Mühe, den Kontext und die Kultur zu lesen, in der die Jugendlichen leben, heißt es in dem im Vatikan veröffentlichten Dokument. Danach betrachten einige Kirchen neue Ideen und Lebensformen junger Menschen nicht als vielversprechende Neuheit, sondern als beklagenswerten Sittenverfall. Viele Jugendliche sehen die Kirche nicht mehr als Gesprächspartner an, stellt das Arbeitspapier in einer Analyse der Situation Jugendlicher weltweit fest. Das Dokument dient der Vorbereitung der vom 3. bis 28. Oktober im Vatikan tagenden Bischofssynode. Die Ausfuhr von Rüstungsgütern ist im vergangenen Jahr insgesamt leicht zurückgegangen. Steigerungen gab es hingegen bei Genehmigungen für die Ausfuhr von Waffen und Ausrüstung in Länder außerhalb der EU und der NATO. Das geht aus dem Rüstungsexportbericht 2017 hervor, den das Bundeskabinett in Berlin beschloss. Die Kirchen kritisierten die hohen Rüstungsexporte in Drittländer scharf. Die gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung GKKE erklärte, die Exporte in Drittstaaten machten mehr als 60% sämtlicher Einzelgenehmigungen aus. Gegenüber 2016 sei dieser Anteil noch einmal gestiegen, sagte der katholische GKKE-Vorsitzende Prälat Karl Jüsten. Damit würden die politischen Grundsätze der Bundesregierung unterlaufen. Die Entscheidung des Niedersächsischen Landtages, den Reformationstag am 31. Oktober zu einem gesetzlichen Feiertag zu machen, stößt im Land auf ein geteiltes Echo. Die evangelischen Kirchen und die Gewerkschaften zeigten sich erfreut. Jüdische Gemeinden und Unternehmerverbände bleiben bei ihrer Kritik. Die katholische Kirche signalisierte Gesprächsbereitschaft. Der Landtag in Hannover entschied sich am Dienstag mit 100 von 137 Stimmen für einen entsprechenden Gesetzentwurf der rot-schwarzen Landesregierung. Die evangelischen Kirchen in Niedersachsen sehen in dem Votum eine historische Entscheidung. Der 31. Oktober ist nun in allen norddeutschen Bundesländern ein arbeitsfreier Feiertag. Nach Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen hat auch die Bürgerschaft in Bremen dem Reformationstag als neuen gesetzlichen Feiertag zugestimmt. In Mecklenburg-Vorpommern ist der 31. Oktober bereits seit langem ein Feiertag.
Soweit die Meldungen. Auf die Kirchen kommt in den nächsten Jahren eine Pensionierungswelle zu. Die starken Pastorenjahrgänge gehen in den Ruhestand. Auf den ersten Blick scheint das gut zu passen, denn die Kirchen müssen ohnehin sparen, da sie mit dramatischen Rückgängen der Kirchensteuern rechnen. Doch trotz einer starken Reduzierung der Pfarrstellen droht ein Mangel an Geistlichen. Denn seit Jahren bewegen sich die Zahlen der Theologiestudierenden auf einem niedrigen Niveau. Die Attraktivität des Pfarrberufes scheint nicht mehr sehr groß zu sein. Unter dem Motto Pfarrberuf 2030 trafen sich jüngst rund 200 Studierende, Vikare sowie junge Pastorinnen und Pastoren der Hannoverschen Landeskirche, um die Zukunftsperspektiven ihres Berufes auszuloten. Karin Cionara berichtet.
Was ist zu tun, damit die Kirche lebendig bleibt, trotz sinkender Mitgliedszahlen und Gemeindefusionen? Dabei geht es auch um eine neue Rollenverteilung. Weniger Bürokratie und Verwaltung, stattdessen Teamwork vor Ort.
Pastorinnen und Pastoren werden für große Gebiete zuständig sein. Es wird nicht mehr nur ein Pastor oder eine Pastorin sein, sondern die Menschen werden spüren, okay, da sind mehrere, die für uns zuständig sind. Pastorinnen und Pastoren, Diakoninnen und Diakone und auch Ehrenamtliche, die diese Aufgaben übernehmen.
Betont Pastor Benjamin Simon Hinkelmann. Denn so viel steht fest. Das klassische Pfarrhaus neben der Kirche als Anlaufstelle für die Gemeinde wird sich verändern. Der Theologe gehört zum Projektteam Pfarrberuf 2030. Mit dieser Initiative will die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers das geistliche Amt neu vermessen.
Wie kann man mit weniger Pastoren und Pastoren so arbeiten, dass es Kirche weiter in der Fläche gibt, aber dass die Arbeit auch weiterhin Spaß macht?
Denn nach der Pensionierungswelle in den kommenden Jahren werden deutlich weniger Pastoren im Einsatz sein. Von derzeit etwa 1.800 nur noch etwa 1.200. Dieser Rückgang um ein Drittel muss gestaltet werden.
Das ist ein anderes Bild von Kirche, in dem Pastoren und Pastoren immer noch wichtig sein werden, aber in anderer Funktion.
Als Teamplayer, nicht als Einzelkämpfer. Denn ohne Unterstützung bliebe ihnen kaum noch Zeit, die Menschen an kirchlichen Feiertagen und an wichtigen Stationen ihres Lebens geistlich zu begleiten. Bei Taufen, Einschulungen, Trauungen oder Beerdigungen. Sarah studiert in Göttingen im 8. Semester Theologie. Sie freut sich schon auf die Arbeit in der Gemeinde, genau wie ihre Kommilitonin Gudrun.
Ich glaube, das ist auch ein Ort, an dem man Kreativität ausleben kann und an dem man einfach die Chance hat, den Beruf so zu gestalten, wie man es selbst möchte. Das ist eine Chance heutzutage, dass man sein eigener Chef irgendwo ist und es schaffen kann, Menschen zu begeistern und für Menschen da zu sein.
Ich habe auf jeden Fall Lust, auch in die Mitte des Geschehens irgendwie reinzugehen und dann auf die Kanzel zu steigen. Also das kann ich mir durchaus vorstellen und ich möchte das jetzt auch anstreben nach meinem Examen.
Das Theologikum in Göttingen ist die einzige evangelisch-theologische Fakultät innerhalb der Landeskirche Hannovers. Etwa 250 der angehenden Theologen interessieren sich für das Pfarramt. Eine Zahl, die seit Jahren konstant bleibt.
Es muss auch darum gehen, den zukünftigen Pastorinnen und Pastoren, Lehrerinnen und Lehrern ein Stück weit zu helfen, in authentischer Form diesen Beruf ausüben zu können.
Thomas Kaufmann ist Professor für Kirchengeschichte an der Universität Göttingen. Der ordinierte Pastor lobt das Engagement der Studierenden.
Die jungen Leute sind sehr offen, sie sind sehr unterschiedlich. Sie sind vielleicht frommer, als wir das früher waren. Das könnte schon sein, dass sie mit größerer Selbstverständlichkeit auch einen theologischen Beruf anstreben, als das in meiner Generation üblich war. Das ist ein großes Gut. Ich muss sagen, das Beste an der Theologie sind nach wie vor die Studenten.
Pastor Benjamin Simon Hinkelmann aus dem Team Pfarrberuf 2030 wünscht sich vor allem, dass sich die jungen Kollegen künftig wieder stärker auf ihre geistlichen Aufgaben konzentrieren können.
Unser Kerngeschäft, das sind die Gottesdienste. Und Gottesdienste so zu gestalten, dass das nicht etwas ist, was ich jetzt kurzfristig noch irgendwie reinquetschen kann, sondern dass ich wirklich die Zeit habe, auch mit Ehrenamtlichen vor Ort Gottesdienstformate zu entwickeln, die Menschen ansprechen.
Ein Beitrag von Karin Cionara. Mehr zu dem Thema können Sie heute Nachmittag um 5:05 im Forum am Sonntag hören. Dann geht es um Dr. Luthers Erben, junge Theologen zwischen Hörsaal und Kirchenkanzel. Und nun springen wir von der Kirchenkanzel zu einem Vulkan auf Bali. Dort sorgt sich ein 72 Jahre alter Priester um den Vulkan Gunung Agung. Denn dieser rauchende Berg gilt vielen Balinesen als Sitz der Götter. Und der Priester wollte den Willen der Götter hören, ihnen nahe sein, als der Vulkan vor einigen Monaten auszubrechen drohte. Eine Reportage von unserer ARD-Korrespondentin Lena Bodewein.
Insel der Götter, so heißt Bali auch. Überall werden sie verehrt. Jedes Haus hat einen eigenen Tempel, jedes Dorf hat einen großen. Zwischen den Reisfeldern, unter Banyanbäumen, überall stehen Tempel. Klein, moosbewachsen oder prachtvoll über mehrere Ebenen erbaut und goldverziert. Doch ihren Wohnsitz haben die Götter vor allem an einem Ort, dem Gunung Agung. 3000 Meter hoch erhebt sich der Vulkan über den Dörfern und den berühmten Reisterrassen. Er gilt als Sitz der Götter, aber monatelang war der heilige Berg der Balinesen ein zürnender Berg. Er spuckte Rauch, schleuderte riesige Aschewolken. Lahar, sogenannte kalte Lava aus Asche, Schlamm und Schutt, strömte den Berg hinab. Nachts glühte der Krater, Flammen waren zu sehen. Magma, heiße flüssige Lava, war zu erkennen, die aus dem Inneren hochstieg. Die verängstigten Bewohner rund um den Agung mussten ihre Heimatdörfer verlassen. Einen gab es allerdings, der blieb. Er hat auf sie aufgepasst. Auf dem Weg zu ihm kämpft der Allradantrieb des Jeeps. Schließlich geht es nur zu Fuß über einen schmalen Pfad weiter hoch. Der Priester Manku Bon lebt abgeschieden in einem unscheinbaren Häuschen am Hang des Agung, oberhalb des Dorfes Banjar Puchang.
Ich bin hierher gezogen, weil es das Land meiner Vorfahren ist und weil ich hier zu meinen Vorfahren beten kann. Außerdem bin ich hier näher am Agung. Ich habe mein Leben ihm und den Göttern im Berg gewidmet. Hier bin ich näher am Gipfel und näher an den Göttern.
Und als die Beben und Eruptionen begannen im vergangenen September, Manku Bon holt extra seinen großen Kalender aus der Klause, konsultiert seine Notizen in balinesischen Schriftzeichen. Als die Beben begannen, da beschloss er, dass er der Wächter des Vulkans sein müsse.
Und dann bin ich den Berg hinaufgestiegen, um zu sehen, was dort am Krater geschieht. Ich habe Staub, Asche, Rauch, aber kein Feuer gesehen. Und einen Baum, einen bestimmten Baum, der die Einheit unserer drei wichtigsten Götter symbolisiert. Vishnu, Brahma, Shiva. Um den Baum war ein Band gewickelt, ein heiliges Band, wie ein Segen, das die Pflanzen und Tiere und alles hier umher bewahren wird.
Immer wieder ist er zum Krater hochgewandert. 72 Jahre alt, schmal, mit zerfurchtem Gesicht und weißem Kinnbart. So stützt er sich dabei auf seinen Stab aus gedrehtem Eisen. Der sei Stütze und Kraftspender für seine Wanderungen. 9 Stunden dauert ein Weg. Und seit er das erste Beben gespürt hatte, war dem Priester klar, dass er Opfer bringen muss.
Die Götter sorgen dafür, dass alles ruhig bleibt. Die Dorfbewohner glauben an mich, weil ich für sie bete und die Götter um ihren Segen und Schutz für ihre Dörfer bitte.
Weiße Enten und weiße Hühner hat er auf der Spitze des Feuerberges geopfert, insgesamt 10 Mal. Auch als die Situation am Agung immer heikler wurde und sich ein großer Ausbruch anzukündigen schien, betete er weiter und blieb am Berg.
Ich habe keine Angst. Wenn alle gehen, wer wird dann wissen, wie es hier aussieht? Ich muss das wissen. Wo auch immer du bist, wenn dein Schicksal es so bestimmt, wirst du sterben. Darum ist es besser, wenn ich nach dem Plan meines Gottes sterbe.
Aber noch schien es keinen Plan für seinen Tod zu geben. Er bat immer weiter um den Segen der Götter, darum, den Vulkan wieder schweigen zu lassen und die Dorfbewohner zu schützen. Jetzt sind die schon eine Weile wieder zurück in ihren Dörfern. Die Notunterkünfte aus Planen und Holzstangen konnten sie verlassen.
Wir hatten Angst vor dem Beben und den großen Aschewolken. Darum sind wir in die Camps gegangen. Aber auch dort hatten wir Angst, obwohl es dort sicher war.
Lange waren sie da, von Oktober bis Februar. 5 Monate können ganz schön langweilig werden. Und man gewöhnte sich fast an den fauchenden Vulkan. Manche sind darum schon früher heimgekehrt, trotz der Warnungen der Behörden. Wir haben zwar Schlamm und Lava in einem großen Fluss gesehen, aber wir hatten trotzdem keine Angst mehr. Wir leben einfach lieber näher am Heim der Götter. Genau hier sitzt jetzt auch wieder Priester Manku Bon. Er passt weiter auf, für die Dorfbewohner, für Bali und für seine Ahnen.
Aus Bali berichtete Lena Bodewein. Soweit Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.